Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Herr Winfried,
ja.
Es gibt nichts Schlimmeres als stinklangweilige Präsentation. Oder? Was sagst du?
Es ist eines der schlimmsten Sachen,
ja. Das stimmt. Ja, wenn du so drin sitzt in einer Veranstaltung.
Trotzdem erleben wir es doch.
Wie komme ich jetzt darauf? Wir sitzen heute in Dreierrunde zusammen und wir haben zusammen schon was erlebt. Das können wir unseren Hörerinnen und Hörern ruhig verraten. Wir haben gemeinsam eine Veranstaltung gemacht, wo Andreas Ronken, hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Einen Vortrag gehalten hat und da habe ich in Bezug auf Nachhaltigkeit bei Rittersport, bei der Alfred Ritter KG, an seinen Lippen gehangen. Und da war es genau anders, weil ich gemerkt habe, dass alles, was da erzählt wurde, nicht so eine, er verzeiht mir den Ausdruck, so eine Greenwashing-Nummer ist, wo ein Unternehmen sagt, ah, wir sind so toll und wir machen das und das und das. Und dann, Andreas, du hast einen Vortrag gehalten, wo du nicht nur super viele Beispiele genannt hast, die ihr macht, sondern du hast es auch immer noch mit Argumenten belegt, hast es mit Visionen für die Zukunft belegt. Und deswegen fand ich diesen Vortrag toll und deswegen freue ich mich, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern heute da auch mal in dieser Podcast-Folge praktisch die Inhalte vermitteln. Lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Andreas Ronken, CEO von der Alfred Ritter KG. Und Winfried Küppers ist auch da. Und der Dirk auch.
Dirk, wir freuen uns über dich.
So. Wie ist für dich so, wenn du so einen Vortrag hältst? Also, das war, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das war im März letzten Jahres, glaube ich. Also 2023 müsste es gewesen sein. Aber du wirst natürlich auch seitdem schon ganz, ganz viele Vorträge gehalten haben. Wenn du so über dieses Thema sprichst, wie fühlt sich das für dich an? Ist das so eine, ist das mehr als nur ein Thema, was du präsentierst, sondern ist es eine Herzensangelegenheit? Wie siehst du das?
Ja, es ist absolut eine Herzensangelegenheit. Nachhaltigkeit muss wirksam sein und man muss nachhaltig auch intrinsisch motiviert sein. Ansonsten ist, wie du sagst, dann wird es zum Greenwashing. Nachhaltigkeit ist nicht etwas, was man als verkaufsfördernde Maßnahme sehen darf. Wir haben wenig Alternativen, wenn man sich umschaut, was in der Umwelt und was um uns herum passiert. Also da geht es darum, was zu machen und nicht viel darüber zu reden. Also am Anfang habe ich mich auch ein bisschen geweigert, darüber viel zu reden, weil ich glaube, es geht wirklich mehr darum, etwas zu machen und dann andere da auch mit zu motivieren, mitzumachen. Ja, und das ist auch meine Motivation. Ich will nicht andere Leute sagen, wir sind gut und was machst du denn, sondern eigentlich auch zu ermutigen, dass man Nachhaltigkeit machen kann und dass das auch, dass man auch wirtschaftlich dabei auch überleben kann und auch, ich sag mal, gut überleben kann.
Ja, ich weiß, Winfried, dass du, dass ihr bei Vorzug auch, was das Thema Nachhaltigkeit einen großen Wert darauf legt, dass ein große Philosophie auch bei euch ist. Und wahrscheinlich ist es bei euch auch so, dass du sagst, naja, man muss heute darüber reden, was man macht, weil sonst kann man ja andere auch gar nicht inspirieren, oder?
Naja, es sind immer zwei Sachen. Als Manager, und Andreas ist ja CEO, hast du ja die Verpflichtung nicht nur für die nächste Generation, sondern auch fürs Unternehmen. Das heißt, du musst da sehr intelligent agieren, dass du damit auch noch Geld verdienen kannst. Und da hat Andreas sehr intelligente Lösungen gefunden. Das heißt, es ist wirtschaftlich rentabel, es ist nachhaltig, es ist für die Zukunft. Und zu deiner Frage, ja, also einmal musst du darüber reden, damit die Leute wissen, dass du da was Gutes tust. Tue Gutes und rede darüber. Mhm. Das ist ja auch bei Vorzug immer das Thema. Das ist ein Schweizer Firma, ich habe mal nachgefragt, Leute, wofür ich Nachhaltigkeitsbericht gefühlt bei den technischen Datenblättern irgendwo im Downloadbereich, ja. Und dann habe ich gefragt, warum macht ihr denn nicht mehr? Und ich habe Öffentlichkeitsarbeit damit. Und da war die ganz ehrliche Antwort, ich habe nicht die Zeit, weil ich habe so viele neue Visionen, die ich machen möchte. Und wenn ich die Wahl habe zwischen rausgehen und sprechen oder noch mehr Gutes zu tun für die nächste Generation und für die Umwelt und für die Natur und CO2 positiv zu werden, das ist bei uns gerade das große Ziel, das wir auch jetzt in den nächsten Jahren schon angehen, also wirklich was Positives zu bewirken, Impact zu geben, dann nehme ich immer das Letztere. Und da musst du halt einen Weg finden, weil, Andreas hat es schon richtig gesagt, und da hast du völlig recht, Andreas, du musst ja auch andere inspirieren, damit sie dir nachlaufen können. Du brauchst immer ein paar, die vorne weglaufen, und dann findest du welche, die hinterherlaufen können, das kopieren.
Was sind bei euch im Moment so die größten Bausteine, die in Zukunft da viel, womit man viel erreichen kann, die ihr in der Planung habt, die auch schon umgesetzt sind vielleicht teilweise?
Ja, einmal ist natürlich das Thema CO2, regenerative Energien. Haben wir jetzt speziell in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr viel gemacht. Wir haben zwei Windkraftanlagen aufgebaut und einen Solarpark. um letztendlich dort auch, ich will gar nicht anfangen über diese ganze Scope-Geschichte, weil das wirklich viel zu kompliziert ist. Es geht darum zu dekarbonisieren, letztendlich seinen CO2-Footprint zu reduzieren und dann nachher nicht nur auf Null zu kommen, sondern wie Vinny richtig sagt, es geht darum, auch positiv zu sein. Wir haben ja eine negative Bilanz. Wir haben als produzierendes Unternehmen alle, uns gibt es seit über 100 Jahren, wir haben sicherlich in der Gesamtbilanz, wenn man die mal machen würde, sind wir sehr, sehr stark negativ. Deswegen müssen wir irgendwann auch positiv werden, um irgendwie da auch wieder in das Gleichgewicht zu kommen. Das ist ein großes Thema und natürlich unser Dauerthema ist natürlich Kakao. Wir sind Schokoladenhersteller und das größte Nachhaltigkeitsthema ist natürlich und die größte Verantwortung haben wir im Kakaobereich.
Und was das Thema Energie angeht, hat es ja auch was damit zu tun, eben diese Planbarkeit für die Zukunft zu haben. Natürlich ist das eine zu sagen, wir wollen da weg von fossilen Brennstoffen, aber andererseits ist es ja, glaube ich, auch super wichtig, dass man heute was hat, wo man sagt, darauf kann ich mich in den nächsten Jahrzehnten verlassen.
Ja, absolut. Also man hat da sozusagen mehrere positive Aspekte. Man hat einmal sozusagen die Energiesicherheit, die ich selber produziere. Deswegen nehmen wir auch Windkraft und Solar in Deutschland als Kombination. In Deutschland ist es so, wenn es viel windet, dann ist es aber oft nicht sonnig und umgekehrt. Also so kriege ich einen guten Ausgleich und mache mich ein bisschen unabhängiger von großen Stromanbietern.
Winfried, das ist interessant, wenn jemand, glaube ich, vor 50 Jahren gesagt hätte, so ein klassisches Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, man produziert Schokolade, die werden irgendwann mal eigener Energieerzeuger im großen Stil. Hätte man wahrscheinlich gedacht, weiß nicht, ob das so kommt. Und heute ist es, glaube ich, auch gang und gäbe, denke ich, oder? Auch in den unterschiedlichen Branchen, die eigentlich nichts mit dem Energiesektor zu tun haben.
Also gang und gäbe noch nicht. Nee? Aber okay. Die Vorreiter machen es. Ja, vor allen Dingen, wenn man das so Nachhaltigkeit bezogen macht, wie jetzt Andreas oder die Ritter KG. Das ist schon was Spezielles, was Besonderes, was Schönes.
Du hast eben so ein bisschen auch den Rohstoff Kakao angesprochen. Da gibt es natürlich, hätte ich jetzt gedacht, so als Außenstehender, gibt es natürlich ein Problem, das natürlich ein Spekulationsprodukt ist, dass man natürlich in Grenzen automatisch denken muss, oder? Oder sehe ich das falsch?
Also im Kakaobereich gibt es sehr, sehr viele Probleme. Ein Problem ist, dass natürlich dort auch sehr viele Spekulanten, wie du sagst, in dem Markt sind und da profitieren dann nicht die Menschen davon, die eigentlich vom Kakao leben oder auch den einsetzen. Das ist ein Problem. Wir haben aber auch natürlich Klimaprobleme. Am Äquator sieht man einfach auch, es gibt Klimawandel, der ist einfach da und der wirkt sich auch auf den Kakaosektor aus, also die El Niño, La Niña und auch andere Effekte kommen jetzt dazu und im Kakaobereich selber bin ich eigentlich jetzt auch froh, dass der Kakaopreis steigt, nur der Maß, was jetzt gerade passiert, das ist eine wahnsinnige Steigerung in relativ kurzer Zeit. Es ist gut, dass Kakao teurer wird, es war mir nie klar, dass Kakao so billig ist im Vergleich zum Beispiel zu Haselnüssen, der Aufwand für Kakao. Wir haben eine eigene Kakaoplantage. Wir wissen, was das für ein Aufwand agrartechnisch bedeutet, Kakao anzubauen. Das ist wesentlich höher als der Aufwand für Haselnüsse. Also im Sinne ist es eigentlich ganz gut, dass es jetzt da auch eine Steigerung gibt, aber die Art der Steigerung ist natürlich eine riesige Herausforderung auch für Schokoladenhersteller. Das ist natürlich fast eine Verdreifachung des Preises. Das ist schon eine Nummer.
Die Plantage, die war in Nicaragua, oder?
Ja, genau. Ja.
Nicaragua, ich habe aufgepasst bei deiner Präsentation, deswegen wusste ich das Land noch. Kannst du noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was da im Detail mit diesem Projekt umgesetzt wird, wie das da aussieht, über was für eine Größenordnung sprechen wir da?
Ja, also vielleicht erstmal, warum haben wir das gemacht? Wir haben es erstmal gemacht, weil wir beweisen wollen, dass Nachhaltigkeit im Kakaoanbau möglich ist. Ein zweiter Aspekt war der, den ich eben auch schon erzählt habe, dass ich natürlich die volle Kontrolle haben wollen über die Qualität von Anfang an. Größenordnung, wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich ist es die größte oder einer der größten Kakaoplantagen der Welt. Die sind nämlich in der Regel nicht so groß und das ist auch eines der Probleme. Normal sind die nur 1,5 Hektar groß. Wir haben insgesamt 2.500 Hektar. Wir haben ja gar nicht so viel über Change gesprochen. Also wie kriegt man denn Menschen in Nachhaltigkeit? Ja, also wie nehme ich die Menschen mit? Und es ist einfach sehr, sehr gut, wenn man Menschen mitnehmen kann auf die eigene Plantage und die sind eine Woche da, die arbeiten im Vertrieb oder im Marketing Und dann sind die auch Kakao-Experten. Die wissen dann, was das Thema ist. Und selber Bauer zu sein, hat uns sehr viel Ehrfurcht und Respekt gegeben. Noch mehr, als wir vorher hatten vor den Kakaobauern. Wir sind jetzt selber einer und wir wissen, wie schwierig es ist, mit der Natur zu wirtschaften.
Wie war der Moment, als du das erste Mal im Areal sozusagen standst?
Das weiß ich noch ganz genau. Also wir sind 2 Tage, es gab nur die Möglichkeit über Maulesel und Pferde. es gab der beste Jeep der Welt, wäre da nicht durchgekommen. Also wir waren einen ganzen Tag unterwegs, um das irgendwo, dieses Areal ein bisschen so zu erkunden. Und das war wirklich richtig Abenteuer, aber es war sehr, sehr anstrengend. Wir haben in Hängematten geschlafen, in einer Baracke am Anfang. Es gab noch keine Behausung, also es war schon sehr, sehr abenteuerlich, hat uns auch allen Spaß gemacht und wir haben immer geträumt, es meinen eigenen Kakao irgendwann zu haben. Und das dauert alles ja sehr lange, 4 Jahre, bevor die ersten Früchte kommen. Also ich kann mich sehr intensiv noch an die Zeit erinnern. Wir waren sehr, sehr oft da und um die ganzen Sachen so zu begleiten.
Aber immer die Vision vor Augen, selbst in der Hängematte oder auf dem Maulesel.
Ja, genau. Ich erinnere mich auch an sehr viele in der Hängematte, wo ich auch ein bisschen ängstlicher war, weil es gibt dort heftige Gewitter, ja. Okay. Und in der Hängematte in so einer Baracke und linksrum die Blitze rechts und links, also war schon ein bisschen Abenteuer.
Ja, klingt abenteuerlich.
Ja, es ist eine riesige Pionierarbeit. Wir sind damals wirklich belächelt worden, muss man sagen. Also genauso wie du eben gesagt hast, also nicht jeder macht seine eigene Energieerzeugung, ist ja noch nicht Stand der Dinge. Es ist überhaupt sehr ungewöhnlich, noch sehr exotisch war es damals, eine eigene Kakaoplantage zu haben, um Schokolade herzustellen. Und ich habe das nie verstanden, weil liebe Genussprodukte, unter anderem auch Rotwein. Ich würde nur Rotwein von einem Weinbauern trinken, der einen eigenen Weingarten hat und nicht, der sich irgendwo einen Tanklastwagen irgendwo herbestellt und dann sagt, denn jetzt fülle ich dir das irgendwie oder ab und mache nochmal ein spezielles Cuvée da draus. Ja. Und nur wenn man wirklich die komplette Durchgriff hat zur Qualität, ja, dann kann ich Qualität produzieren. Und bei Lebensmitteln ist es so, ich kann die Qualität nicht mehr reinbringen, wenn ich sie im Rohstoff nicht 100% habe. Und wenn ich eine eigene Plantage habe, kann ich die Fermentation, dann bestimmen, welche Sorte an Kakao ich habe. Das gleiche wie im Wein, auf welchem Boden wächst der, wie ich das schneide. Nur so kann ich 100% Qualität machen. So kann ich auch dann wirklich das war immer so unsere Vision, die beste Schokolade der Welt machen. Mhm. Weil die beste Schokolade der Welt ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt keine Preisfrage. Es ist wie mit dem besten Wein der Welt. Ja, das mache ich, indem ich, es ist vielleicht etwas teurer als ein Standardwein, aber es ist jetzt nicht, ich kann mir das nicht kaufen, ich muss mir das erarbeiten über die Pflege, über das richtige Tun im Kakaoanbau.
Wobei ich auch der Meinung bin, ich glaube, Winfried, da teilst du meine Meinung, das sind natürlich auch genau die Werte, die es braucht, um am Ende langfristigen Erfolg zu haben als Unternehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also je mehr du dich um dein Produkt kümmerst, um die gesamte Durchsetzigkeit der Qualität, umso bessere Zukunft hast du inzwischen. War nicht immer so. Mhm. Wir hatten Zeiten, da war Geiz geil und billig und durfte nichts kosten und lieber die Kinder in irgendwelchen Ländern die Klamotten waschen lassen, ohne Schutz und sonst was. Ja, das war ja ganz absolut wichtig. Mhm. Und heute ist die neue Generation da, auch neue Generation von Managern, finde ich, ist da, wo es eigentlich um wertebasiertes Arbeiten geht und Leben.
Ja, ich glaube, da hat sich viel geändert. Also ich habe auch noch in den Managementbüchern, habe eine gute Ausbildung genießen dürfen, in Deutschland und USA gelernt. Also Zweck des Unternehmens ist Gewinnmaximierung. Mhm. Ja. Und das war immer zu kurz gesprungen. Ja. Mhm. Aber das war natürlich eine Zeit lang, genau wie du sagst, Winnie, Shareholder Value, es geht nur darum. Und wir müssen das, man kann das nicht aus dem Kontext herausnehmen. Wir haben eine Verantwortung für die in dem Kontext, in dem wir leben, und das müssen wir schützen und müssen es auch so bereiten, dass es auch für die nachfolgenden Generationen bewirtschaftbar ist. Und das muss im Geschäftsmodell drin sein. Das ist eigentlich, Nachhaltigkeit muss zu einem Hygienefaktor werden, wie Hände waschen und Zähne putzen. Ja, man Da darf es gar keinen Nachhaltigkeitsmanager geben und keine Projekte. Das muss sich im täglichen Tun eines Unternehmens zeigen. Dann ist es geschafft. Da muss man gar nicht mehr, also ich hoffe, dass man in 10 Jahren viele Unternehmen da gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist einfach so, wie dass wir uns die Hände waschen, dass wir Toiletten haben und dass man Sicherheitsanforderungen hat, dass wir ein sicheres Arbeiten haben, was wir in Deutschland oder in den meisten westlichen Ländern eigentlich haben. Und so stelle ich mir Nachhaltigkeit auch vor, dass das ist einfach ein Standard. Und wer den Standard nicht erfüllt, der ist halt nicht mehr dabei. Das ist auch gut so.
Da kommt eine BG nachhaltig dann irgendwann ins Unternehmen und sagt, hier, ihr seid da nicht nachhaltig genug, da müsst ihr nachbessern.
Ja, mit der Administration hätte ich dann.
Ich glaube, es macht der Kunde von alleine mehr und mehr. Die nächste Generation achtet. Ja. Übrigens, dass ich heute bei VZUG Deutschland bin, hat viel mit dir zu tun, Andreas. Ich habe nie erzählt, glaube ich.
Ich bin gespannt.
Und zwar, ich hatte ja so meine Überlegung, was mache ich mit meinem Leben? Ich bin alle paar Jahre ja mal bei einem Unternehmen mit reingegangen, wieder, damit ich kein Theoretiker und Wissenschaftler bin, nur, sondern das nur als Ergänzung mache. Und in dem Kontext hatte ich dann eine familiären Situation was, dass meine Kinder sagten, Nachhaltigkeit ist doch wichtig, haben sie mir auch echt geholfen. Dann hatte ich ein paar Angebote. Die meisten waren All Economy, ja. Wie viel 100 Millionen kannst du uns monatlich mehr machen? Wie viele Milliarden können wir hochgehen? Und ich habe mit dir davor gesprochen, wir kennen uns ja schon seit etlichen Jahren und auch mit einem anderen Kollegen. Und dieses Beispiel in einem kleineren Unternehmen, du kommst ja auch aus dem Konzern, in der Spitze was Gutes zu bewirken und dort lieber nochmal einen Schritt zurückgehen, was Kleineres zu machen und wirklich nachhaltig zu machen und damit ein Beispiel zu geben für andere Firmen. Das hat mich sehr inspiriert. Das ist der Grund, warum ich heute nicht im Konzern bin, sondern Geschäftsführer von VZUG Deutschland. Auch dafür nochmal danke.
Freut mich.
Inspiration.
Ja. Ja, du bist ein Teil Winfrieds Leben, sozusagen.
Jetzt wird's interessant.
Nein, aber genau das ist ja auch, worum es viel geht. Nicht? Ich meine, das, was ich gelernt habe in der Vorstandsberatung, ist, wo ich mit vielen, vielen Vorständen sprechen durfte und es immer noch darf, dass man sich gegenseitig inspiriert.
Ja, und dass man nichts anderes macht ja dieser Podcast am Ende auch. Also weil mit den Themen, die besprochen werden, mit den Menschen, die wir hier haben, die ihre Geschichten erzählen, die ihre Entscheidungen erzählen, die ihre Werte analysieren und erläutern. Nichts anderes soll dieser Podcast ja auch machen.
Und Winnie ist ja eine Inspirationsquelle per Definition. Ja, also ja, das ist,
Sei aber
danke,
vorne.
Danke für die, dass ich mal was inspirieren könnte. Ich habe viele Inspirationen von dir mitgenommen. Also von daher
passt das.
Ja, aber ich glaube, was trotzdem wichtig ist, ich glaube, was man auch merkt, was sich ändert, dass viele Manager und ich bei mir ist irgendwie auch eine Entwicklung. Man wird älter, man wird reifer es geht darum, was zu bewirken. Ja, und man macht nicht mehr alles. Es ist kein Job, wie du auch eben gesagt hast. Es muss irgendwie auch diese Sinnhaftigkeit da sein. Weil sonst, wenn das Gesamtpaket nicht passt, das klar, wenn man 30 ist, dann steht das Geldverdienen mehr im Vordergrund. Man hat Angst, ob man überhaupt seine Familie ernähren kann und so weiter, ja. Aber ab einem gewissen Grad hat man, glaube ich, auch die Verantwortung, was Sinnvolles zu tun und sich nicht zu verkaufen für etwas, also Winnie kann extrem gut verkaufen. Er ist schon eine Businessmaschine, aber ich finde es gerade deswegen auch gut, da reflektiert was anderes zu machen, zu gucken, wo kann ich was Gutes bewirken, wo kann ich was mithelfen, wo können dann auch meine Kinder sagen, da bin ich stolz auf meinen Vater.
Ja. Wenn ich es eben richtig mitbekommen habe, und ich es in diesem Podcast erwähnen darf, sonst kannst du jetzt sagen, das müssen wir gleich rausschneiden, warst du gerade im Skiurlaub, bestimmt auch auf einer Skipiste, und mich würde mal eine Frage interessieren, wenn ihr bei euch Nachhaltigkeit als Veränderungsprozess sehen, und wir würden es jetzt mal mit einer Skipiste vergleichen.
Ja.
Wo stehst du da gerade auf der Skipiste mit dem Unternehmen? Gehst du aus dem Lift gerade raus? Hast du gerade die ersten 2 Schwünge gemacht? Bist du schon in der Mitte eigentlich?
Ich würde sagen, ich bin mitten auf der Piste, aber in meiner Philosophie endet die Piste nie. Ja? Weil also wenn man auch schon sagt, also man ist fertig oder man sieht das Ende schon, das ist die falsche Einstellung. Ich glaube, so Nachhaltigkeit, das ist ein kontinuierlicher Change- und Verbesserungsprozess. Ja, es gibt immer etwas, was man besser machen kann. Es ist wie mit allen großen Change-Prozessen, ob es jetzt Sicherheit ist oder Lean-Management und so weiter. Aber von der Philosophie her, man ist auf der Piste. Also wir sind sicherlich schon aus dem Lift ausgestiegen. Und man sieht aber, da kommt eine Buckelpiste, da kommt auf einmal eine schwierige schwierige, steilere Abfahrt. Ja, also man kann mit dem Bild sehr, sehr gut arbeiten und man fällt auch mal. Ja, also es gibt auch mal Sachen, wo man sagt, okay, das hat man sich anders vorgestellt. Ja, und da muss man die Transparenz auch geben. Okay, man ist gefallen, nicht schlimm, sich schütteln und wieder aufstehen und weitermachen. Ja.
Vini, ich habe die Genialität meines Bildes am Anfang gar nicht so gesehen, aber
das passiert immer dir häufiger,
dass du
deine Genialität nicht siehst. Was ich sehr schön finde an dem Bild ist, noch eine Überlegung, wir reden davon, weniger schädlich zu sein. Wie schön wäre es, wenn wir auch nützlich wären. Und das ist ja der Weg, wo auch Andreas mit Rittersport oder Ritter KG hingeht, was besser zu sein und die Natur besser zu machen, als das, was man ihr nimmt, ja, damit Nutzen zu stiften. Und das ist die eigentliche Überlegung, dass sich Firmen heute noch zum Teil so schwer tun, überhaupt sich durchzuringen, weniger Schaden zu stiften, sondern sagen, es gibt so Argumente, nein, wir wissen ja nicht, was dann in 20 Jahren neue Wissenschaftler finden, sollen die mal machen, also dieses Rausschieben. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und die nächste Generation bestraft das. Und Andreas, du hast völlig recht. Wir haben mit 30 geschaut, dass wir irgendwie durchkamen und heute haben wir es geschafft und jetzt geben wir was zurück. Unsere nächste Generation hat dieses Problem nicht mehr, weil die jetzt schon wissen, wie viel sie erben werden.
Ja.
Und wir ja ganz gut für sie sorgen. Und die fangen viel früher an zu sagen, ich möchte eigentlich kein Gerät, das da von Kindern behandelt wurde und Nahrung, die Leute, die armen Bauern ausnutzt, für die ist Fairtrade keine Philosophie, sondern es ist Standard und es ist Erwartungshaltung. Also da verändert sich gerade ganz viel und ich finde es schön.
Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal den Schwenk machen zur Wirtschaftlichkeit und zu dem Aspekt, dass man sagt, man möchte auf jeden Fall gute Zutaten in seinem Produkt haben, wenn wir in der Branche unterwegs sind. Ist das auf Dauer wirklich vereinbar? Oder also muss man Kompromisse eingehen oder?
Das ist eine Grundphilosophie-Einstellung und ich glaube, das muss man einmal für sich entscheiden und wir haben für uns entschieden, wir haben sehr, sehr gute Zutaten, ja. Also, und wir haben auch keine zugesetzten Stoffe. Also wir versuchen, die Schokolade so pur wie möglich zu machen. Zum Beispiel in der Kakaoklasse haben wir drei Rohstoffe drin, Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker. Das ist extrem. Natürlich gibt es andere Schokoladen, da haben wir Cornflakes drin oder Vollnuss. Aber nur das, was wirklich rein soll. Und jeder sollte auch die Deklarationsliste, das, was hinten draufsteht, eigentlich verstehen können.
Hm, ja. Du hast ja eine ja mitgebracht, wo zum Beispiel so eine Prozentzahl draufsteht, ne, glaube ich hier. Und wo die Kakaoklasse draufsteht.
55,
ne? Genau. Ja. Genau. Aus Ghana. Also man geht da auch offen mit raus, um zu zeigen, da kommt's her.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, bei uns ein wichtiger Aspekt, dass Kakao wieder ein Gesicht bekommt. Ich glaube, ein großes Problem, was wir alle in der Schokoladenbranche gemacht haben, dass man so vor 20, 25 Jahren auch nie über Kakao gesprochen hat, weil man wusste, oh, da gibt's was, das ist vielleicht nicht ganz so in Ordnung. Lass uns mal über die Milch sprechen, lass uns mal über die Alpenwelt sprechen, lass uns über die Nüsse sprechen. Da ist eigentlich alles schön, aber mal vom Kakao ablenken. Und das ist auch der Grund, warum die Kakaobauer nicht das gleiche Image haben wie ein Weinbauer. Der Weinbauer ist der Hero, der hat das auch gut gemacht. Der hat die Leute in die Keller gezogen, was er macht und wie toll er Qualität macht. Und die Kakaobauer haben diese Lobby nicht. Es gehen keine Leute in den Ursprung und gucken, wie das da gemacht wird. Man kriegt keinen Respekt dafür. Und man weiß noch nicht mehr, wo der herkommt. Das ist einfach so ein... Ja, es war oft so, der kommt irgendwo her. Und deswegen war es uns auch wichtig, dass wir sagen, bei fast allen Tafeln haben wir das. Wir wollen wieder den Ursprung geben. Wie es beim Wein, wieder auch die Parallelität zum Wein. Der kommt aus Frankreich und ist ein Merlot. Ja, und nicht, es ist ein Rotwein, der ist halt rot, das gab es ja früher auch mal, also in Österreich, da gab es eine Flasche Rot und eine Flasche ein Doppler, ja, und heute gibt es in Österreich tolle super Weine, ja, die ist einer der besten florierenden Wein Gebiete, weil sie Qualität machen und weil sie wieder sagen, wo es herkommt und Transparenz ist da auch extrem wichtig. Es kostet da natürlich auch alles ein bisschen Geld, die Wirtschaftlichkeit hast du angesprochen. Ja, wir haben natürlich jetzt schon, die letzten Jahre waren für alle eine große Herausforderung, die Inflation, Corona, Inflation, jetzt kommt nochmal, also als Nachbrenner, die meisten Inflationssachen haben sich ja in vielen Sachen wieder ja etwas beruhigt. In Kakao geht's jetzt gerade riesig ab und natürlich geht's dann auch immer darüber, also wie kann man die Preise dort weitergeben. Also wenn man sich jetzt mal die Kakaopreise anschaut, wie sie waren vor einem Jahr und wie sie jetzt sind. Und dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, also wie viel Kakao hat denn so eine 30-prozentige Schokolade oder so eine dunkle Schokolade mit 60%. Dann kann ich mir einfach ausrechnen, da sind da schon 15, 18 Cent einfach so rein über den, wenn ich nur den Börsenkurs nehmen würde, den Kakao hat. Und das ist halt immer eine große Herausforderung. Wir haben alle, Inflation ist immer eine schwierige Geschichte und das ist auch, das ist letztendlich ein Thema, was jeder natürlich auch irgendwo lösen muss mit den Kunden und den Händlern.
Hoffen wir auf Volatilität und auf eine Einpendelung eines seriösen Preises für Kakao. So war es ja beim Gaspreis. Ging es ja auch ordentlich hoch. Ich weiß noch, ich habe tatsächlich mit dem IFO-Chef zusammengestanden, der hat gesagt, wird nie wieder so richtig runtergehen. Da habe ich noch gesagt, ach komm, lass uns sonst nicht so negativ malen. Aber er wird sich trotzdem nicht an mich erinnern, auch wenn ich recht habe. Du hast ja die Crunchy Vollnuss dir genommen, Vinny. Ja. Also wenn du mal reinbeißen willst, könnte ich auch kurz auf Fragen verzichten und nur mit Andreas sprechen. Das heißt, ich so ein bisschen mit gierigen Augen gerade da drauf schauen.
Und mit Begeisterung, weil, was Andreas sagte, stimmt hier halt auch. Also die Zutatenliste, Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse, Kakao, Butter, Haselnussmasse, Amaranthmehl, weil es ein Amaranth-Crisp mit drin, 4%, also und das war's. Mhm. Ja. Und das versteht jeder und von der Aufmachung schön vegan, da freue ich mich natürlich persönlich drüber. Zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug, das ist halt was, wo du wirklich die nächste Generation ansprichst und auch die etwas mitdenken. Mhm. Es ist nichts Verstecktes, es ist nichts, wo man sagt, naja, das kaschieren wir mal, nennen wir ein bisschen anders. Ganz ehrlich, ganz transparent und ich bin der Überzeugung, das ist die Zukunft.
Ja. Andreas, merkst du die Sachen, die du mitgebracht hast, die Vinny sich einheimsen will, die wandern so langsam rüber in seine Tischhälfte.
Vinny hat auch viele Kinder.
Ja, das stimmt, wieder der Klassiker.
Ich komme noch mal einmal zu meinem Skibeispiel, weil es ja so unerwartet toll war. Skifahren ist in der Natur, wir haben bei Rittersport und ich weiß auch von dir, dass dir das Thema sehr, sehr wichtig ist. Nature friendly, Wirtschaft im Einklang ist bei euch mit ein großer Wert. Wann würdest du sagen, hast du persönlich die Natur so richtig wertschätzen gelernt?
Das ist gekommen, indem ich mehr und mehr den Ursprung bereist habe. Das hat ungefähr angefangen so vor über 20 Jahren. Ich bin ja jetzt auch schon seit 2005 bei Rittersport sozusagen, Alfred Ritter GmbH. Und man muss einfach die Dinge erleben. Man muss sehen, wie das wirklich vor Ort ist. Und dann kann man erst begreifen, was zum Beispiel auch Nachhaltigkeit im Kakao bedeutet und wo die wirklichen Probleme sind. Und die Probleme sind leider nicht nur lösbar über eine Zertifikation, Fairtrade oder Rainforest Alliance. Die sind nicht schlecht, aber die lösen das Problem. Es wäre ja schön, ja, wenn das alleinige wäre. Die Probleme sind groß und vielschichtig, auch in den Ländern unterschiedlich. Und ich habe das Bewusstsein dadurch bekommen, indem ich das einfach gesehen habe. Und da sage ich, das kann so nicht sein. Ich kann nicht guten Gewissens Schokolade, ich sag mal, produzieren und verkaufen, wenn es anderen da nicht so gut geht. Mhm. Ja, und wir haben eine Familie, und das ist natürlich unser großes Glück. Man kann nur Nachhaltigkeit wirklich richtig betreiben, wenn man eine Familie hat, die das voll unterstützt, und die unterstützt das nicht nur, die treibt das auch. Also die kennen auch den Ursprung sehr, sehr gut, die kennen sich da sehr, sehr gut aus und die wollen nur ein Geschäft betreiben, wenn sie wirklich dazu stehen können mit ihren Werten und wenn es sozusagen im Einklang ist mit der Natur und den Menschen, und wenn daran auch stetig gearbeitet wird, ist immer ein Stückchen besser zu machen.
Ja. Weil ganz am Ende, wenn man mit seinem Berufsleben durch ist, wird man ein Fazit ziehen. So viel ist schon mal klar. Mhm. Ja, und das sollte, wenn es eben geht, für einen selber auch positiv aussehen. Dass man sich sagt, man hat nicht nur gut Geld verdient oder war erfolgreich, sondern hat auch was Gutes für die Menschen, für die Natur und für alle anderen gemacht. Jetzt wird, glaube ich, so langsam klar, warum ich bei deiner Präsentation damals auf der Veranstaltung so gut zugehört habe. Weil es das, was ich am Anfang mal beschrieben habe, du in dieser Podcast-Folge Worten folgen lassen hast. Das war grammatikalisch sicherlich nicht richtig, ist aber egal, ihr wisst genau, was ich meine. Und es war mir ein Fest, dass du hier warst, in Podcast Systemkompetenz. Winfried, es war natürlich auch ein Fest, dass du hier warst.
Nein. Aber es ist ja, Andreas war schon wirklich ein Highlight. Ja. Habe ich auch schon sehr drauf gefreut. Ja. Vielen Dank, Andreas.
Ja,
Immer schön.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weiterhin solche tollen Folgen hören wollt, dann klickt doch einfach mal auf Abonnieren, weil der Grund dafür ist, dann kriegt ihr eine Push-Nachricht, wenn es mal wieder eine neue Folge von Systemkompetenz kriegt. Völlig unabhängig, in welcher Podcast-Bibliothek ihr diesen Podcast hört, bei Spotify, Apple oder wo auch immer, egal. Aber wenn ihr da drauf klickt, dann hört ihr wieder von uns, so viel ist schon mal klar. Andreas, Dankeschön, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Und Vini? Bis zum nächsten Mal. Ne?
Ich freue mich drauf. Dankeschön.
Und hier übrigens nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr jetzt gerade über Spotify, Apple oder Co. Euren Podcast hört, es gibt tatsächlich auch einen YouTube-Kanal von Systemkompetenz. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Und da findet ihr zu dieser Folge ein kleines Video, wo wir Fotos dabei gepackt haben. Haben dich gar nicht gefragt, Andreas. Haben wir einfach gemacht.
Sehr gut.
Ja. Und da könnt ihr alleine auch Bilder sehen von dem Beschriebenen. Ob es jetzt direkt die Hängematte mit Blitzen, einschlagenden Blitzen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mal ein Bild davon machen, wie es da aussieht. Also klickt auch gerne mal in den YouTube-Kanal. Sowieso eine gute Idee.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.